Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
In der Ukraine haben die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung in Kiew und prorussischen Separatisten nun auch auf die Schwarzmeerstadt Odessa übergegriffen. Nach Angaben ukrainischer Medien hatten Regierungsanhänger ein Lager der Separatisten angegriffen. Letztere flüchteten daraufhin in ein Gewerkschaftshaus, das kurze Zeit später in Flammen stand.
Aufgrund des fürchterlichen Krieges ist derzeit an geregelten Fußballbetrieb in der Ukraine überhaupt nicht mehr zu denken. Schon seit der Annektierung der Krim im Jahr 2014 mussten Vereine und auch viele Fans aus dem Osten des Landes ins Exil gehen. Und nun ist die Situation so, dass viele Ultras zum Widerstand aufgerufen haben und tatsächlich auch in den Krieg ziehen. Mit Michael Schaffi spreche ich heute über die aktuelle Situation und insbesondere über den Fußball in der wunderbaren Hafenstadt Odessa. Michael, ich sage erstmal Glück auf, Servus und schön, dass du da bist.
Danke, freut mich auch, dass ich dabei sein darf.
Deine Geburtsstadt ist Odessa. Warum ist es die schönste Stadt der Ukraine, vielleicht sogar der Welt?
Ja, die Stadt hat starken internationalen Einfluss. Also die Stadt ist gar nicht so alt, knapp über 200 Jahre. Da hat man sicherlich ältere Städte in Europa, in Westeuropa. Aber die Stadt wurde von unterschiedlichen Architekten aus der westlichen Welt gebaut. Und so ist es sehr, man findet unterschiedliche Architekturstile und auch an sich die Leute. Die Leute sind sehr offen, sehr tolerant, sehr entspannt. Das, was man eigentlich im Osten nicht hat, das hat alles Odessa. In Odessa haben immer alle Völker friedlich zusammengelebt, also Ukrainer, Juden, Armenier, Georgier, Türken, Russen, alle möglichen Nationalitäten, Ethnien haben zusammengelebt und es gab wenig Probleme, sage ich mal.
Und es war auch eine Stadt, wo viele Menschen Urlaub offensichtlich gemacht haben, so habe ich die Berichte gelesen.
Ja, also vor allem mit Annexierung von Krim ist Odessa mehr in Fokus gerückt, weil da gab es eine Region weniger, wo man Strandurlaub, Sommerurlaub machen kann. Und da ist Odessa natürlich auch in Fokus gerückt, wobei Odessa natürlich preislich schon zu den teureren Städten der Ukraine gehört.
Wie lange hast du in Odessa gelebt und was hast du so für Erinnerungen an diese Zeit?
Ich habe eigentlich nur 10 Jahre in Odessa gelebt, aber das fühlt sich gar nicht so wenig an, weil ich jedes Jahr in den Sommerferien, komplette Sommerferien in Odessa verbracht habe. Dann, seitdem ich ein bisschen älter wurde, dann auch natürlich sehr viel, also im Land unterwegs, in anderen Städten der Ukraine unterwegs gewesen. Deswegen habe ich Erinnerungen natürlich, aber ich habe auch frische Erinnerungen als Erwachsener, auch weil ich immer wieder da die Zeit verbracht habe. Und das war auch, also die letzten Jahre, wenn ich unterwegs bin, da ich arbeite, habe ich nur begrenzt Urlaub. Da komme ich zwar nach Odessa, verbringe aber lediglich 2-3 Tage dort und kann nicht mal alle Freunde sehen und bin dann weiter in anderen Städten unterwegs, weil ich möchte immer weiter das Land kennenlernen. Ich krieg nicht genug davon. Und deswegen war ich wirklich fast überall, von Osten bis Westen. Ich war auch in Donetsk, ich war auf Krim vor der Okkupation, aber auch im Westen viel unterwegs gewesen, also wirklich quer durchs Land gezogen.
Wenn jetzt jemand nach Odessa reist, ist das ein stärkerer russischer Einfluss oder ist das eher ein stärkerer westlicher Einfluss, unter dem die Stadt steht?
Je nachdem, was man unter Einfluss versteht. Also, ich sag mal, in der Stadt wird schon Russisch gesprochen, was aber nichts bedeuten mag, weil, also, ja, es ist schon sehr westlich geprägt. Ja, es ist schwer zu beantworten, so, weil man könnte das auch missverstehen. Deswegen sage ich mal, es wird Russisch gesprochen hauptsächlich, aber, optisch, kulturell ist es eher westlich geprägt.
Dann versuchst du vielleicht noch mal anders, mit welchem Bild von Russland bist du groß geworden?
Ja, dass es einen Nachbar im Norden gibt, bei dem es nicht so demokratisch läuft. Also, mein Vater war schon immer, sage ich mal, ja, für Demokratie, für Menschenrechte, hat nach Westen geschaut und deswegen sah man schon, also auch als er klein war, sah er die ganzen Entwicklungen der Sowjetunion kritisch. Und in meiner Familie ist es definitiv so, auch in meinem Umfeld. Also man hat immer, ja, das Ganze belächelt oder sich lustig gemacht über Sowjetunion und über ja, die Lebensbedingungen, die damals herrschten. Und ja, deswegen bei uns in der Familie ist es tatsächlich so, dass man so den Nachbar immer negativ gesehen hat, belächelt hat, obwohl natürlich, also auch wir in der Familie Russisch sprechen, aber ja, das zeigt halt, dass Russisch sprechen und für Russland sein oder mit Russland sein, ja, zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Also.
Wir wollen heute über den FK Chernomorets Odessa reden und der Name stammt ganz offensichtlich vom Schwarzen Meer. Odessa ist als Hafenstadt ja Hauptumschlagplatz für Import, Export. Was würde eine Annexion Russlands von Odessa für den Rest der Ukraine bedeuten? Wäre das im Prinzip, ja, ist das so ein zentraler Punkt, dass die Versorgung der Ukraine faktisch damit kaum noch möglich wäre?
Ich sag mal, ich beantworte die Frage anders. Das wird nicht möglich sein. Also die Ukrainer und auch die Bewohner Odessa sind fest, also bereit zu kämpfen und werden die Stadt nicht aufgeben. Das könnte vielleicht 2014 war noch die, sage ich mal, die Stimmen im Volk wären noch anders, aber aktuell hat es sich extrem gewandt. Also eigentlich, was Russland nicht erreichen wollte, haben die erreicht. Also und klar, also man versucht immer, das Land wirtschaftlich zu treffen. Und in Großraum Odessa gibt es drei Häfen. Alle drei Häfen, also Odessa ist, glaube ich, die letzten Jahre nicht mehr nicht der größte Hafen gewesen, sondern die anderen sogar. Und man will natürlich dem Land wirtschaftlich schaden. Und mit Hafen ist es natürlich ein Teil, dann also großer Schaden. Aber ja, ich bin fest überzeugt, dass es ja nicht passieren wird.
Und sowas hört man ja auch gerade aktuell, dass sich intensiv auf diesen Fall vorbereitet wird. Offensichtlich stehen vor Odessa im Hafen zahlreiche Schiffe der russischen Armee, die offensichtlich über Odessa auch die Raketen ins Land schießen. Was hörst du gerade von der aktuellen Situation in Odessa?
Ja, das ist schon so. Die Lage ist angespannt. Es fliegt immer wieder was. Es landet auch immer wieder was. Aber es zeigt sich auch, dass Russland, dass sich immer als zweite, wie haben sie es genannt, zweite Armee der Welt bezeichnet haben, gar nicht so stark ist. Und dass die ganze Korruption, die Armee, ja, die ist gar nicht so stark, wie man denkt. Klar, die haben viele Menschen, die haben mehr Technik, aber die Technik ist zum Teil veraltet, ist nicht gewartet worden, weil eben die Korruption herrscht in Russland selbst. Und das haben die durch ihre Lügen, die sie eigene Bevölkerung in anderen Ländern aufgefischt haben, das haben die selber, ja, dem geglaubt, dass die wirklich so groß sind. Und man sieht, dass es gar nicht so schwer ist, sage ich mal, auch ja, russische Panzer abzuschießen, russische Schiffe abzuschießen. Da gab es schon Erfolge.
Ich höre also deshalb, dass eine Grundversorgung nach wie vor noch gewährleistet ist, also auch mit Nahrungsmitteln, dass halt die Preise sehr teurer geworden sind, weil die Versorgung, also diese Herankommen an die Waren halt schwierig ist für die Läden und dass man eine große Hilfe untereinander ist, dass gerade die Älteren versorgt werden, also dass eine große Solidarität innerhalb der Bevölkerung und das ergibt.
Ja, das stimmt schon, wobei, also es ist auch ein Teil ist ja aus der Stadt geflohen. Es heißt, es bleiben weniger da als im Normalzustand. In Odessa geht es auch relativ ja, einigermaßen gut mit der Versorgung. Die Preise sind gestiegen, aber auch nicht so extrem, weil man kann die Preise nicht anheben, weil alle von der Situation sozusagen betroffen sind. Also wenn du Preise anhebst, dann kommen bei dir Leute vorbei und nehmen den Laden auseinander. Also wenn du das übertreibst. Generell ja, Solidarität ist da und seit 2014 hat man gelernt, sich gegenseitig zu helfen. Und jetzt ist es nochmal extremer geworden. Also ich habe genug Freunde in Odessa, die eben helfen und an die Älteren Essen bringen oder ja, also fahren halt das Essen bringt das Essen vorbei. Ja, also Solidarität ist da.
Um deinen Blick auf das Kriegsgeschehen besser darstellen zu können, nütze ich vielleicht einen Kommentar von Oliver Uloth, dem Mitglied des Landtages in Hessen und SPD-Mitglied, der den ukrainischen Botschafter als echte Belastung für sein Land bezeichnet hat. Hintergrund waren recht heftige Äußerungen gegenüber ein anderes SPD-Mitglied und die Unterstützung des ukrainischen Azov-Regiments. Dich hat dieser Kommentar dahingehend, dass der Botschafter eine Belastung für sein Land ist sehr geärgert. Du fandest das sehr unpassend.
Korrekt. Jeder tut, was er kann, sage ich als erstes. Als Botschafter, ein ukrainischer Botschafter in Deutschland, hast du es nicht unbedingt leicht, weil du gegen Wände läufst. Weil in Deutschland bekanntlich sehr viele Parteien wirtschaftliche Beziehungen zu Russland, teilweise wirtschaftliche, teilweise ideologische Beziehungen zu Russland pflegen. Und da wird eher nach Gründen gesucht, warum man nicht mehr hilft, als wirklich zu helfen. Und ich weiß, dass Andriy Melnyk, der Botschafter von ukrainischer Botschafter in Deutschland, relativ nicht typisch diplomatisch ist, aber ich finde, dass zu der Zeit, als unser Land zerbombt wird, also wirklich in allen möglichen Städten Bomben landen und überall zivile Bevölkerung in Gefahr ist, hört die Diplomatie auf. Also da kann auch ein Diplomat so werden, wie er eben geworden ist, vor allem wenn er gegen ja, Wände läuft. Und was Azov betrifft, ist auch vieles nicht so, wie es erzählt wird. Also ich kenne auch Leute aus Azov, ich will es auch nicht schönreden, bin selber nicht rechtsradikal. Ich muss nur dazu sagen, dass oft vieles übertrieben wird, falsch dargestellt wird. Und ja, was ich auch immer gern als Beispiel nehme, wenn solche Beschuldigungen Richtung Ukraine kommen, Nazis und so weiter, sage ich, in Ukraine haben die rechten Parteien bei der letzten Wahl unter 3% erreicht. Wie viel Prozent erreichen denn die Partei, die Rechten, die wirklich ja, nationalistische Parteien in Europa? Ja, also sozusagen lieber zuerst vor der eigenen Haustür kehren oder wie das Sprichwort heißt.
Was wünschst du dir konkret von Deutschland aktuell?
Ich wünsche mir das, was die Nachbarländer von Ukraine oder die Länder, die die bereits stärker helfen, Waffen liefern. Genau dasselbe wünsche ich mir von Deutschland, und zwar nicht als dass Deutschland als 20. Land Waffen liefert, sondern als erstes Land, weil Deutschland sollte mit einem Beispiel vorangehen. Deutschland ist in der Ukraine, wurde in Ukraine immer als ein als ja, das Hauptland der EU gesehen, und ja, dieses Hauptland der EU verhält sich gerade sehr komisch, sage ich mal so, weil während Polen Waffen liefert, Litauen Waffen liefert, Estland Waffen liefert, Bulgarien Waffen liefert, sucht die Bundesregierung eher nach Gründen, warum man das nicht tun sollte. Also, und das sind, wie die anderen Länder sind deutlich kleiner und ist in der Weltpolitik deutlich unbedeutender und haben deutlich selber deutlich weniger Waffen, und trotzdem helfen die mit. Also ich bin mir sicher, dass mehr geht, und es zeigt sich auch, dass es mehr geht, weil jetzt gab es die letzten Tage doch, ich glaube, Gerüchte von zwei Zeitungen, Süddeutschen und Spiegel, meine ich gelesen zu haben, dass Deutschland ein Excel mit 200 Positionen, glaube ich, an Waffen und Ausrüstung der Ukraine anbieten möchte. Also es geht wahrscheinlich anscheinend mehr, bloß da musste Deutschland erst nach 4 Wochen ist auf die Idee gekommen. So.
Lass uns über den Fußball reden, der ja aktuell ruht. Hast du selbst gespielt?
Ich habe selber nie im Verein gespielt.
Dein erstes besuchtes Fußballspiel als Fan war dann?
War relativ spät, 2006 war das. Ich war schon in Deutschland, und war in der 6. Klasse, und das war, also wenn man aus Ukraine kommt, klar, ich kannte Andrei Schewtschenko, ich wusste, dass er bei Mailand spielt, aber das war, also in Ukraine ist nicht so, dass jeder Zweiter aus der Klasse im Fußballverein ist. Deswegen war das bei uns, ja, in der Familie. Mein Vater ist mal zu Champions League Spielen gefahren, aber war jetzt nicht groß. Deswegen war das erst in Deutschland dann. Und das war dann auch der Besuch bei Chernomorets Odessa.
Und diese Leidenschaft ist, nehme ich mal an, dann entstanden, weil es seine Heimatstadt ist, oder?
Ja, natürlich. Also das alte Stadion auch, das ist sehr idyllisch gelegen. Gewesen, weil da jetzt ja das Neue steht. Mit dem Blick, also als man reingegangen ist, hat man den Hafen gesehen, das Meer gesehen. Das war so eine, ja, Ostblockschüssel, wie das gern gesagt wird, mit einer schönen alten Anzeigetafel. Ja, 32.000 Plätzen circa. Und war ein schönes alte Schüssel, und seit 2012, Ende 2011 steht das neue Stadion dann an der Stelle.
An derselben Stelle. Das heißt, das alte ist nicht mehr zu besuchen, sondern an derselben Stelle.
Genau,
Und wenn
genau.
wir gerade dabei sind, 2011 in Vorbereitung der EM, und das ist kein Spielstandort gewesen, sondern als Ersatzstadion geplant gewesen, richtig?
Ja, korrekt. Also das Stadion, man Also das Land, als sich beworben hat, man musste immer vier feste Standorte definieren und zwei Reservenstandorte. Odessa und Kharkiv waren in der Reserve und Stadien wurden überall gebaut dann, also in allen vier Städten oder renoviert. Und Kharkiv hat es dann tatsächlich geschafft. Durch den damaligen Vereinsbesitzer, der auch viel in die Stadt investiert hat, Flughafen gebaut hat. Und Odessa hat es eben nicht geschafft, dass der Flughafen ja, fertig gebaut wurde und war deswegen auch aus dem Rennen. Wobei, also ich muss sagen, wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden, weil Kiew war festgesetzt als Austragungsstandort. Lviv natürlich auch durch die Grenze zu Polen. Donetsk mit dem Stadion, ja, mussten die Europameisterschaft austragen. Und dann war es halt die Frage, wird es Kharkiv, wird es Dnipro oder wird es Odessa? Und Kharkiv, ja, hat halt das Rennen dann gemacht.
Du hast nun gerade das alte Stadion beworben oder schwärmst davon. Gibt es auch bei dem neuen Stadion und dem aktuellen Stadion, ja, zumindest bis zum Kriegsbeginn, gibt es Gründe dafür zu werben und zu sagen, das zu besuchen?
Also es liegt im Park, es liegt nicht irgendwo außerhalb der Stadt, es liegt wirklich zentral. Innerhalb des Stadions sind keine Zäune installiert, also man kann da sich frei bewegen. Also es ist innen ja relativ alles offen. Deswegen ja recht entspannt darin, ja.
Dein aktueller Status ist regelmäßiger Kurvenbesucher oder eher unregelmäßiger Gast?
Also seitdem ich arbeite, würde ich halt tatsächlich als unregelmäßiger Gast mich betiteln, wobei ich natürlich weiterhin mit Leuten im Austausch stehe und mag das zu der aktuellen Lage in Odessa, Ukraine sein oder auch zur Szene, zum Fußball in Odessa. Und die letzten 2 Jahre hat die Szene ja Mannschaften boykottiert. Da gab es mehrere Gründe. Also daher war die Kurve auch nicht wirklich ja, begehbar oder offen.
Was sind die Gründe, dass man boykottiert hat?
Also der erste Grund mit dem Abstieg aus der ersten Liga hat der Verein gesagt, wir brauchen in der zweiten Liga keine vier Tribünen. Wir sperren drei Tribünen und lassen nur die Haupttribüne offen und die Fans, ja, sollen schauen, wo die bleiben. Da wurde auch jeder Kontakt abgebrochen. Also die Beziehung zum Verein war nicht unbedingt die beste, aber da ist alles abgebrochen worden ab dem Moment und da war man zunächst nur bei Auswärtsspielen. Ja, unterwegs. Dann kam also im Jahr 2021, Anfang der Saison, man ist in der vorherigen Saison in die Premierliga, in die erste Liga aufgestiegen. Und dann wurde ein Trainer von Dynamo Kiew, ein Trainer der Reserve von Dynamo Kiew, wurde übernommen. Mit paar Co-Trainern auch von Dynamo Kiew und das war noch nicht alles, denn es kamen auch noch eine Menge, also Dutzend Spieler von Dynamo Kiew zu uns und das ist in etwa so wie wenn ja Dortmund einen Schalke-Trainer holt und dann noch ja, Dutzend Spieler von Schalke ausgeliehen bekommt. Natürlich, also ja, für uns in Odessa ein No-Go. Und das haben nicht nur die jungen Ultras so gesehen, sondern auch die Älteren, weil die Rivalität zu Dynamo Kiew war schon länger da. Die war sogar größer als die Rivalität von Schachter zu Dynamo, weil Schachter und Dynamo ist erst, sage ich mal, in den letzten ja, 20 Jahren so groß geworden, während Odessa, Kiew schon aus der Sowjetzeit stammt. Und das war, da war natürlich niemand froh drum. Und das waren auch alles, das waren nicht nur Dynamo, nicht bloß Dynamo-Spieler, das waren auch junge Spieler, die noch nie auf dem Niveau gespielt haben. Und da hat man natürlich entsprechend auch gespielt. Also da war von Leistung nicht die Rede, da war von Konstanz nicht die Rede. Ja, im Winter gab es dann den Umbruch bei Tscherno Moritz. Man hat einen Trainer geholt und es hat alles danach ausgeschaut, dass wieder alles besser wird.
Dann lass uns nochmal den Blick zurückwagen zu der Zeit, die du angesprochen hast, nämlich die Zeit der Sowjetunion. Ich weiß, du bist dort noch nicht aktiv im Stadion gewesen, aber vielleicht das ein oder andere kennst du ja trotzdem. Also die sowjetische Liga, wenn man dort die Gesamttabelle zusammenfasst, dann steht dort Spartak Moskau auf dem ersten Platz, also die ewige Tabelle sozusagen der sowjetischen Liga vor dem Zusammenbruch auf dem zweiten Platz und damit bestes Team der Ukraine ist Dynamo Kiew. Als nächstes hat man dann Schachtar Donezk, die dort auf dem achten Platz liegen und schon auf dem 13. Platz, also das drittbeste Team aus der Ukraine ist Tscherno Moritz Odessa. Also das heißt, die dritte Kraft im Bereich der Ukraine zu Sowjetzeiten. Was ist dir aus dieser Zeit vor dem politischen Umbruch bekannt? Was für Erfolge hat man gefeiert?
Also, ich muss hier noch was hinzufügen, dass Dynamo Kiew zwar auf dem zweiten Platz liegt, aber an Meistertiteln mehr als Spartak hat. Also, freut mich persönlich zwar nicht, aber so ist es, das möchte ich hinzufügen. Also, Tscherno Moritz war schon immer, ich sag mal, im Mittelfeld der sowjetischen Liga gewesen, war auch mal abgestiegen, also es ist nicht so, dass man immer erste Liga gespielt hat, aber man war relativ konstant, man hat auch, es war dieser Underdog, der die großen Mannschaften schlägt, gern mal die Top-Teams schlägt, also und das war auch so, warum auch die Rivalität zu Dynamo Kiew entstanden ist, dass Dynamo gern, sobald ein Spieler innerhalb der Ukraine gut wurde, also innerhalb der ukrainischen sowjetischen Republik, gut wurde, hat Dynamo Kiew den zu sich geholt. Egal, ob man den gebraucht hat oder nicht. Zur Sicherheit, man hat ihn zu sich geholt, man hatte die Macht. Und so sind auch sehr viele Spieler, sehr viele talentierte Spieler von Odessa nach Kiew gekommen. Und das ist das, was ja, worauf die Rivalität beruht, sage ich mal. Man hatte auch beim dem, als sich Ukraine unabhängig erklärt hat, haben auch, also mit meinem Bruder habe ich gesprochen und er hat gemeint, ja, ich habe mir gedacht, Odessa wird also vielleicht nicht immer Meister, aber zumindest im oberen, ja, unter den oberen Top 5 Teams mitspielen. Aber ja, tatsächlich war es nicht so. Tatsächlich durften wir diese Momente weniger erleben.
Aber es bleibt ja trotzdem zur Zeit vor dem Zusammenbruch ich glaube, ein dritter Platz war die beste Platzierung. Ein dritter Platz immerhin in der sowjetischen Liga, 74. Und ganz zum Schluss, zum Finale, gab es den ersten Titel im sowjetischen Ligapokal durch einen 2:0-Sieg gegen Dnepropetrovsk. Und ein Spiel habe ich noch gefunden, da weiß ich nicht, ob irgendwas bekannt ist, im UEFA-Pokal. In der Saison 85, 86 gab es Kontakt mit Deutschland. Man hat in der ersten Runde Werder Bremen aus dem UEFA-Pokal geworfen. Ist irgendwas bekannt von den Spielen?
Ja, also es war sehr schöne Zeit für den Fußball in Odessa. Im Anschluss kam man noch auf Real Madrid und nach dem 0:0 in Odessa hat man noch das knapp ist man ausgeschieden mit 2:1. Das waren schon sehr erfolgreiche Jahre für Chernomorets gewesen. Damals war natürlich extrem viel los im Stadion. Also da sind, also die Tickets gab es nicht im Verkauf, weil alle waren schon ausverkauft. Trotzdem sind die Leute über Zäune geklettert, saßen auf Bäumen und wollten das Spiel sehen, weil ja gegen so namhafte Mannschaften hat man zuvor nicht gespielt. Irgendwann war noch mal gegen Lazio, noch früher, aber ja, das waren schon große Erfolge. Da streiten sich die Leute gerade drüber, welche Jahre erfolgreicher waren. Die Saison 2013-2014 oder eben diese 1985, 1986, was mehr Gewicht hat für Chernomorets Odessa.
Der Neustart in der Ukraine, dann in der selbstständigen Ukraine, gelang ja grundsätzlich auch. Odessa gehört zu den Gründungsmitgliedern und gewann 92 gegen Metalist Charkiw den ukrainischen Pokal. 1-0 ging das Spiel aus, diese Kombination oder das Spiel gegen Metalist. Der Gegner Metalist Charkiw spielt dann auch in der weiteren Geschichte dann immer mal noch eine Rolle. In dem Fall war es sehr erfolgreich. Das heißt, der Auftakt gelang ja. Wie ging es dann nach dem Zusammenbruch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in der Ukraine, wie ging es dann weiter für Odessa?
Also es ist vieles in Ukraine, im ukrainischen Fußball, bei ukrainischen Vereinen von dem Geldgeber abhängig, von dem Sponsor abhängig, auf was er Bock hat, wie viel er investieren will. Und die größten Erfolge von Chernomorets in der unabhängigen Ukraine sind zwei Pokalsiege, einmal Pokalfinale, jetzt relativ dann ja, 2013 meine ich. Natürlich dann die Europa League Teilnahme und dass man sogar aus der Gruppenphase weitergekommen ist. Und der Besitzer von Chernomorets war nicht unbedingt der Großzügige. Also der kommt nicht ursprünglich nicht aus Odessa. Ist jetzt auch nicht unbedingt großer Fußballfan. Es hat sich so ergeben, dass er den Verein übernommen hat, dadurch Freiheiten und Flächen für Einkaufszentren, Gebäuden in Odessa zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und dadurch, ja, da, deswegen hat er das gemacht. Und ja, man muss ihm natürlich lassen. Also das Stadion hat er auch gebaut und das ja nützt jetzt auch der Stadt und sagen ich mal, die Konzerte werden dort ausgetragen. Also hat er auch schon was gemacht für die Stadt, aber trotzdem man mag ihn nicht unbedingt, weil man eben weiß ja, seine Motivation und dass er nicht unbedingt der große Chernomorets-Fan ist. Anfang des Jahres sollten neue Besitzer kommen oder sind gekommen, wobei der Verkauf vom Verein von alten Besitzer zu neuen noch nicht stattgefunden hat, sollte im Sommer stattfinden. Und aktuell steht alles in den Sternen, genau.
Die sportlichen Größen, also in der unabhängigen Ukraine oder die fußballerischen Größen, waren Dynamo Kiew oder sind Dynamo Kiew der erfolgreichste Verein mit 16 Meistertiteln. Und dahinter kommt dann aber gleich Schachtar Donetsk. Was hat dazu beigetragen, dass ja also im Prinzip begann ja der Sport in der, oder Fußball in der unabhängigen Ukraine mit einem Überraschungsmeister, nämlich in dem Verein von der für die Krim Simferopol, der einmal eine Meisterschaft gewonnen hat, und zwar die erste, und dann war Kiew regelmäßig Meister und später Donetsk. Was hat Donetsk plötzlich so stark gemacht?
Ja, auch in diesem Fall, wie ich sagte, es ist der Vereinsbesitzer. Also Rinat Akhmetow hat den Verein 1996 übernommen, nachdem der Vorbesitzer ich meine, in der Loge eines Stadions durch eine Explosion umgekommen ist. hat er den Verein übernommen und hat angefangen, ja, Geld reinzupumpen, zu investieren, ausländische Spieler geholt, ausländische Trainer geholt und hat versucht und hat es auch letztendlich geschafft, einen Verein nach ja, nach einem westeuropäischen Vorbild, einem modernen Vorbild, also schon Modern Football, aber hat ihn doch geschafft aufzubauen. Also das Merchandise war auf dem Niveau wie bei Top-Vereinen in Westeuropa. Das Stadion war, das neue Stadion Donbass Arena war auch auf dem Niveau. Also man hat ihm angemerkt, dass er der Fußball nicht am Arsch vorbeigeht, dass er wirklich ja, Geld investieren will und seine Stadt, seinen Verein groß machen will. Natürlich, also für die Ultras hatte das natürlich auch Folgen, denn bei solchen Vereinen, die so ja, künstliches Publikum und so sich so, naja, wie soll ich sagen, so wie, ja, denen sind auch lieber keine kritischen Fans, sondern eher Konsumenten lieber. Und ja, dementsprechend war das auch in Donetsk so. Aber ja, sportlich muss man ihm lassen. Der Verein hat was erreicht.
Wie entwickelten sich die Kurven in der Ukraine?
Also die Kurven in den 90ern war das noch alles sehr, sehr oldschool. Also englisch, also britisch orientiert, also was Klamotten angeht, was Fahnen angeht, Union Jacks und so weiter. Anfang 2000, oder ja, so 2005, 2006 wurde dann ein bisschen bunter. Also man hatte auch Choreos gemacht, man hatte auch nicht nur Fähnchen-Choreos gemacht, sondern auch riesige Bilder gemalt und sich gegenseitig provokante Bilder gemalt. Also da ging schon mehr. Dynamo war natürlich die Nummer 1 stets, bedingt durch die Erfolge. Bedingt auch dadurch, dass es dass Dynamo die meisten Fans hatte, Kiew die größte Stadt, die Erfolge und im Land verstreut waren auch überall Dynamo-Fans. Also deswegen klar die Nummer 1 gewesen. Dann, also Rangliste würde ich jetzt nicht aufstellen, aber in Dnipro war eine gute Szene, bei Karpate, bei Czarnomoritz, bei Schachter. Überall hat sich ist was entstanden und da gab es ja immer wieder Aufeinandertreffen von Szenen. Also es ist schon rund gegangen. Ende der 90er, Anfang 2000 bis 2013 letztendlich, als wegen dem Maidan das Friedensabkommen unter den Szenen beschlossen wurde.
Das haben wir sofort als Thema. Lass uns ganz kurz noch die Frage beantworten oder bitte beantworte noch die Frage, wie gab es denn auch Fanfreundschaften zwischen Verein und Kurven zu Russland?
Ja, gab es. Also Kontakte gab es bei vielen Szenen. So offiziell, also was relativ bekannt ist von Czarnomoritz die Freundschaften zu den Moskauer Vereinen, insbesondere Spartak, hängt damit zusammen, dass Odessa eben aus dieser Rivalität zu Dynamo Kiew ja, mit Spartak einen ja, Verbündeten in Moskau hatte und damit hängt es zusammen. War also anderes, Soria Lugansk, Metalist Kharkiv hatten auch was oder auch ZSKA Kiew, wobei, also man erinnert sich nicht mehr so gern dran, sage ich mal, an diese Kontakte, weil ja, da muss man sich dann, müssen sich viele rechtfertigen oder schämen dafür, deswegen ja.
Ist das ein unbequemes Thema sozusagen?
Genau, genau. Also ich meine, als alles friedlich war, war das alles kein Thema. Denn klar, also von russische Szenen haben eine rechte Ideologie und die hatten schon immer imperialistische Gedanken. Also das will ich gar nicht ja, verneinen, dass es schon immer da war. Aber wenn das auf dem Niveau, wenn Frieden herrscht und auf dem, sage ich mal, Laberniveau ist, dass man darüber nur rumerzählt, dann nimmt man das auch nicht so ernst, oder dann fokussiert man sich eben auf die Dinge, die man verbindet und nicht die einen trennen. Aber ja, jetzt sieht man, dass mit solchen Sachen auch nicht zu spaßen ist. Also dass man das damals einfach so hingenommen hat und nicht ernst genommen hat.
Das kann ich gut nachvollziehen. Du hast gesagt, 2006 ging es für dich nach Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 2006 ging es auch für die ukrainische Nationalmannschaft erstmals zu einer WM und das war in Deutschland. Das muss doch für den ukrainischen Fußball ein Riesenerfolg gewesen sein und durchweg auch gezeigt haben, dass eigentlich die Entwicklung richtig ist, weil man ja nun erstmals bei der WM war.
Korrekt. Also ich bin tatsächlich ein paar Jahre eher nach Deutschland gekommen, aber 2006 war für ukrainischen Fußball ein ja, Riesensymboljahr, weil damit hat man zum ersten Mal geschafft, bei dem großen Turnier dabei zu sein. Und das war schon was Besonderes. Schewtschenko damals, 29 Jahre alt war er, in Topform, wechselte darauf zu Chelsea, was ihm ein bisschen ja die Karriere kostete, oder ja, der hat sich dann nicht mehr so entwickelt, wie er das in Mailand getan hat. Aber bei der WM war er natürlich der große Star, der große Held. Man ist bis zum Viertelfinale gekommen, teilweise ein bisschen glücklich, aber ja, es ist trotzdem ein Erfolg, Viertelfinale bei der ersten Teilnahme.
Du hast schon angesprochen, die Reisen nach Europa durch Odessa. Das letzte Mal 2014-15 im UEFA Cup, da war es die dritte Quali-Runde gegen Split, wo es rausfiel. Hast du mal so ein Europa-Cup-Spiel miterlebt selbst?
Ja, ich war tatsächlich in Eindhoven, als man weitergekommen ist, also im Dezember 2013, letzte Spiel in der Gruppenphase. Und man ist mit dem Sieg in Eindhoven, ist man aus der Gruppe weitergekommen und ist dann auf Lyon getroffen. Und Lyon ist eben das zweite Spiel, wo ich dabei war. Leider, die Gruppe war wirklich gut. Ludo Goritz war noch drin und Dinamo Zagreb. Und in der Quali war man auch gegen Crvena Zvezda, also Roter Stern Belgrad, war man auf die getroffen. Also wirklich gute Fahrten wären das gewesen. Ich war damals als Student, ja, hatte ich nicht genügend Ressourcen, um ja die Fahrten zu stemmen und auch zeitlich. Deswegen war es für mich nur, sage ich mal, die nahen Spiele in Eindhoven und Lyon.
Welchen Eindruck hat die Kurve in Europa hinterlassen? Hat das Gefühl einen guten?
Ja, ich bin ja sehr viel durch Europa unterwegs als Groundhopper. Deswegen, ich kann es schon. Also das war nicht für mich wie für andere Leute, für die es vielleicht die ja, vierte, fünfte Auswärtsfahrt war im Europapokal. Aber ja, auf jeden Fall, also Lyon, ich bin froh dabei gewesen zu sein, weil das war noch das alte Stadion. Die Stimmung war auch wirklich gut, also kann ich nicht meckern.
Bevor wir dann zu diesem schon mehrfach angesprochenen Maidan und den speziellen Ereignissen Odessa kommen, das letzte europaweite Aufmerksam gab es für die Ukraine bei der Heim-EM und ich nehme an, dass es da auch im Land große Hoffnungen gab. Man hat die ja gemeinsam mit Polen ausgetragen, zahlreiche Stadien wurden modernisiert und dann schied man schon in der Vorrunde aus. Was war Der Hintergrund damals war mal einfach sportlich nicht so weit, war es zu viel Druck.
Also in meinen Augen war das die schwere Gruppe zunächst mal. Also mit England, Frankreich und Schweden hatte man schon sehr gute Teams am Start und da die nicht so einfach zu schlagen sind. Zum anderen war auch Schewtschenko älter. Das war seine letzte EM, seine letzten Nationalspiele.
Zwei der drei Vorrundenspiele wurden im ostukrainischen Donetsk ausgetragen. War das ein Politikum damals?
Nein, also glaube ich nicht. Also in meinen Augen, was ich auch so gehört habe, hat Donetsk genauso für die Ukraine gefiebert wie woanders. Also das Land war sehr vereint damals für die Nationalmannschaft, für diese EM. Die Ukrainer waren auch sehr gastfreundlich, also habe ich von vielen gehört, sehr freundlich alle aufgenommen worden und das hat man gar nicht so gesehen. Also Donetsk, man wusste schon, Donetsk ist eher pro-russisch und die Partei, die dort das Sagen hatte, war eher pro-russisch und aber das war einfach, das hat man einfach hingenommen. Schönes Stadion, großes Stadion. Das ist der Grund.
Dann kommen wir zum Jahr 2014, das letztendlich vieles änderte. Sowohl im täglichen Leben als auch im Fußball. Ja, es wird ja jetzt gerade diskutiert oder nicht diskutiert. Russland sagt, es ist kein Krieg und letztendlich müssen wir uns vorwerfen, dass wir auch sehr spät, also dass wir erst jetzt den Begriff Krieg nutzen. Tatsächlich ist es ja ein Krieg derzeit, seinen Startpunkt fand Ende Februar 2014 mit der Annexion der Krim letztendlich und es gab dann entsprechend den Maidan. Welche Rolle spielten, jetzt mal unabhängig von der Situation in Odessa, auf die wir sofort kommen, welche Rolle spielten in diesem ganzen Geschehen die Ultras und die Fußballfans der Ukraine?
Also die Ultras, Fußballfans sind schon immer systemkritisch gewesen. Das sind sie hoffentlich in allen Ländern. Und das war, also 2013 hat es begonnen und der Maidan. Und nachdem, also zuerst war es eine Studentenbewegung, und als die Studenten von der Polizei verprügelt wurden, dann wurde die Bewegung größer und größer und schließlich zu dem riesigen Maidan hat er sich geformt. Auch Ultras haben sich angeschlossen, haben sich ziemlich zeitnah geeinigt, auf ein Friedensabkommen geeinigt. Und haben sich der Bewegung angeschlossen, manche in Kiew, manche auf den lokalen Maidans, in eigenen Städten, weil da war auch gut was los, da musste man auch beispielsweise die Sondereinheiten von Polizei Kasernen beispielsweise aufhalten, also zum Beispiel die Szene von Odessa hat die Kaserne blockiert, dass die nicht rauskommen können und nicht nach Kiew fahren. Also man hat, jeder hat geschaut, wo er helfen kann. Und was anschließender Krieg, der in Donbass ausgebrochen ist, da haben sich natürlich auch die Fans durch ihre patriotische Haltung, durch die diese Nationaltreue und haben die sich auch den Krieg angeschlossen, um gegen die Invasion zu kämpfen.
Und ich nehme an, dass das die Ultras und die Fankurven, die sonst ja vor 2014 beziehungsweise seit 2013 sich gegenüberstanden auf Feldern, in Kurven, wie auch immer, dass das tatsächlich die Kurven zusammengeschweißt hat, diese Situation. Und es gab ja dann ganz offensichtlich auch in Abkommen, dass man dann sagt, in der Zeit danach kämpft man gemeinsam für die Ukraine, aber nicht mehr gegeneinander. Das heißt, das hat, du hast es vorhin schon mal gesagt, dass Russland eigentlich das Gegenteil erreicht. In dem Konflikt ist, ja, sind die Kurven, die Menschen in der Ukraine zusammengewachsen, näher zusammengerückt, kann man das so sagen?
Ja, und auch nicht nur in den Kurven, also im ganzen Land, in allen Branchen, man weiß, man hat einen gemeinsamen Feind, der Ukraine auslöschen möchte, und da spielen die vorherigen Probleme keine Rolle mehr, beziehungsweise verlieren an Ernsthaftigkeit. Das schweißt alle zusammen.
Eine besondere Situation gab es in Odessa, die bis heute im Prinzip nicht restlos aufgeklärt ist. Und wir reden von mittlerweile, glaube ich, 48 Menschen, die dabei gestorben sind. Aber der Ausgangspunkt ist eben auch ein Fußballspiel von Chernomets Odessa gegen Metalist Charkiw. Kannst du uns diesen Tag oder die Geschehnisse erläutern, die dort passiert sind?
Also ich war tatsächlich paar Tage davor noch in Odessa gewesen und bin ein paar Tage davor wieder zurück nach Deutschland gereist. Die Fans haben sich gern vor großen Spielen im Zentrum von Odessa versammelt, um dann zum Stadion zu marschieren. Und das war auch so ein Tag, dass man sich versammelt hat. Die pro-ukrainischen, sage ich mal, Demonstranten, die ein paar Wochen davor oder die ganze Zeit schon, sage ich mal, aktiv waren, auf Demos waren, die haben sich auch dem Marsch anschließen wollen, haben sich auch zusammengetan, auf dem Platz im Zentrum getroffen, und dann ging's schon los. Und zwar, es kamen Angreifer mit Waffen, also ja auch mit Ausrüstung, sage ich mal, mit Schutz. Also die waren schon da, um zu kämpfen. Waffen auch nicht nur Steine oder Messer, sondern auch Pistolen kamen zu dem Treffpunkt und haben diese Demo, diesen anstehenden Marsch, friedlichen Marsch, muss man dazu sagen, weil es war, das Ziel war das Spiel, das war für Einheit der Ukraine zu demonstrieren, zu marschieren. Da waren auch Frauen dabei, Kinder dabei, alles sollte friedlich laufen, wurde dann angegriffen. Da sind auch die ersten Schüsse gefallen, da gab es auch an der Stelle die ersten Toten. Man hat versucht, das Szenario ähnlich wie in Donbass, in den Städten von Donbass durchzuführen. Das heißt, durch Angst und wenn Leute auf dich mit Waffen laufen und Steine nach dir werfen, dass dann alle auseinanderrennen und sich einschließen und die pro-russischen Angreifer dann die Stadt übernehmen, sozusagen. Die Leute, die sich versammelt haben, die pro-ukrainischen, die haben sich dann gestellt den Angreifern. Es kam zu einer riesigen Schlacht, sage ich mal, in der Innenstadt. Die Polizei, die ging nicht mal dazwischen. Die stand auf der Seite, die hat nicht groß was gemacht, die stand auf der Seite von den Angreifern und passierte nichts. Also die haben die Leute machen lassen. Es ist dann so, es hat dann ein paar Stunden gedauert mit dem Hin und Her und irgendwann waren die eingekesselt, die prorussischen Angreifer. Die Polizei hat die dann weggebracht, irgendwohin. Dann standen die ganzen Leute, die gerade angegriffen wurden, sind Schüsse gefallen, zwei Leute sind umgekommen, standen halt da und ja, jetzt, was machen wir jetzt? Und da kam man auf die Idee, wir laufen jetzt zu dem Punkt, zu dem Gewerkschaftshaus und greifen das Lager der prorussischen, ja, Menschen an.
Ach, das Gewerkschaftshaus, war das die Zentrale oder dort hat man sich gesammelt, die prorussischen Kräfte?
Um das Gewerkschaftshaus rum, da war ein Lager, da waren Zelte stationiert, schon die letzten Wochen, also nicht plötzlich, da waren die fest, da haben die gekocht, da haben teilweise Leute gewohnt in Zelten, da hingen russische Fahnen, ja, nicht viel war dort los, aber es war ein Haufen Leute da. Und man ist natürlich auf die Idee gekommen, die greifen, jetzt machen wir die alle für alle mal dann weg. So. Als man zum Gewerkschaftshaus gekommen ist, also darüber gibt es viele Videos und ich kenne auch Leute, die vor Ort waren, haben sich die Leute alle in das Haus gestürzt. Also die prorussischen Menschen haben sich eingesperrt in dem Haus und haben angefangen von oben nach unten, gibt's auch Videos, also vom Dach des Hauses, Molotow-Cocktails nach unten zu werfen. Und ja, letztendlich ist dort ein Brand entstanden. Wie du sagtest, es ist bislang nicht geklärt, aber es ist innen ein Brand entstanden. Und da sind ja über 40 Menschen ums Leben gekommen, letztendlich.
Ja, und das ist ja offensichtlich immer noch Thema. Also, dass die Aufklärung dort sehr schwierig ist, hat das was im Wesentlichen mit der Untätigkeit der Polizei zu tun, dass man das auch nicht weiter analysieren möchte?
Ja, also die Polizeiführung hat sich zwar geändert, komplett. Also die Polizisten, die damals an der Macht waren, teilweise sind die nach Transnistrien abgehauen, teilweise nach Russland. Also alles klar, woher die Finanzierung kam, woher die Befehle kamen. Das ist zum einen, also das sehe ich nicht so unbedingt, dass die Polizei das nicht möchte. Ich sehe das einfach in dem ganzen Chaos, in dem Systemchaos, dass das System in der Ukraine nicht so geordnet ist, wie in Deutschland, dass vor allem damals Chaos herrschte bei der Polizei. Inzwischen hat es sich gebessert, aber damals alles relativ chaotisch und deswegen, ja, lief es so, wie es lief und ist es nicht geklärt, genau was genau passiert ist. Man muss aber auch sagen, dass die Polizei am nächsten Tag haben die freigelassen wurden, die sich ja, irgendwie von den Geschehnissen am 2. Mai von dem Ort entfernt haben, als die ukrainischen Demonstranten angegriffen waren. Die haben versucht, Polizeistationen anzugreifen. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich schon in Donetsk passiert. Und die wollten zu den Waffenkammern gelangen. Und Polizei, also bestimmte Leute bei der Polizei, haben pünktlich wirklich, ich glaube sogar zeitgleich mit der Demo draußen haben die Waffen über einen Ausgang rausgebracht und als die Demonstranten dann diese in Anführungszeichen prorussischen Demonstranten in das Polizeirevier, in das Stadtrevier, also Hauptrevier der Polizei in der Stadt eingedrungen war alles leer. Also hat die Polizei auch am nächsten Tag die Stadt gerettet, weil mit dem zweiten Mal war es noch nicht getan. Weil wie gesagt, es gab einen diesen Versuch, die Polizeistation zu übernehmen und an die Waffen zu gelangen. Und das hat nicht geklappt, auch eben durch die gewisse Leute bei der Polizei.
Ja, diese Unruhen hatten ja direkten Einfluss dann auf den Fußball in der Ukraine. Vielleicht drei Beispiele. Also das erste ist ja dieser Verein von der Krim. Ich spreche ihn bestimmt falsch aus, Tawia Simferopol, letztendlich der erste ukrainische Meister und einer von drei, also neben Donetsk und Kiew, die den Meistertitel erlangt haben, die konnten dann letztendlich nicht mehr in der Ukraine spielen. Dann hieß es sollen, glaube ich, ein eigener Wettbewerb auf der Krim gemacht werden. Wie ging es mit diesem Verein weiter? Der ist ja dann mal kurz verschwunden.
Also Tavria Simferopol hat dann versucht, in Cherson Oblast weiterzuspielen. Das ist die Oblast, die direkt an Krim angrenzt, die gerade stark belagert ist und teilweise die Städte okkupiert sind. Dort haben die versucht, weiterzuspielen. Ist natürlich schwierig, weil du hast nicht mehr die Fans da. Du musst komplett von null beginnen. Du hast keine Infrastruktur. Man hat aber den Verein, also der hat schon einen gewissen symbolischen Wert. Erster Meister von Ukraine, Verein von der Krim. Deswegen hat man ihn versucht weiterzuerhalten. Der war jetzt die letzten Jahre immer in der dritten Liga. Jetzt vor wenigen Tagen kam die Nachricht, dass der Verein jetzt aufgelöst wird. Hoffen wir mal, dass es nur eine kleine Phase sein wird und dass der Verein wieder spielen wird und am besten natürlich in der eigenen Stadt in Simferopol.
Ein weiteres Ergebnis dieser Unruhen war, dass die Liga von 16 auf 14 Teilnehmer reduziert wurde und dass vier Clubs aus der Ostukraine in Exil gehen musste. Also Lugansk, glaube ich, und Donetsk. Wo spielte Donetsk zuletzt?
Also die letzten, ich meine, 1,5 Jahre sind es schon, haben die in Kiew gespielt. Aber zunächst war man komplett ans andere Ende der Ukraine. Ist man ausgewandert, umgezogen nach Lviv. Nach vielen Jahren dort ist man dann nach Kharkiv und letztendlich jetzt nach Kiew. Ja, die letzten 1,5 Jahre hat man das Olympiastadion zusammen mit Dynamo Kiew geteilt.
Aber auch eine schwierige Situation ist oder eine unmögliche für Fans und so weiter.
Sicherlich, also ich kenne dadurch, dass Chernomorets eine Fanfreundschaft hat, zu Schachtar hat, habe ich sehr viele Freunde aus der Szene und die haben sich wild über das ganze Land verteilt. Also von Lviv bis Dnipro, bis nach Odessa, bis Kiew, ist alles dabei und die mussten das Leben neu anfangen. Und das ist auch ein bisschen anders als in Deutschland. In Deutschland sagst du, ja, jetzt habe ich mal Lust, ziehe ich mal nach Hamburg, miete mir eine Wohnung. In Ukraine ziehen die Leute generell nicht so oft um. Also das ist nicht so, wie man, die meisten leben schon jahrelang in der eigenen Stadt. Höchstens man zieht in die nächste größere Stadt, also wenn man aus der Oblast, aus der Region von Odessa kommt, dass man sagt, ich ziehe nach Odessa. Aber dass man sagt, dass man wild durcheinander wegzieht, umzieht, es ist nicht so wie in Deutschland und das ist natürlich sehr schwierig für die Leute gewesen. Aber die, die ich kenne, haben sich gut, haben sich zurechtgefunden, haben ihr Leben aufgebaut. Die sind, musst dir auch vorstellen, die sind damals im Alter von 18, 20 weggezogen und wirklich ohne Eltern das Leben neu in der anderen Stadt aufgebaut. Und ja, die Eltern sind größtenteils geblieben, weil eben für die ist es schwieriger, das Leben neu anzufangen.
Es gab dann immer mal Berichte, dass auch Ultras mit Listen der pro-russischen Kräfte dann eben auch gesucht wurden und verschleppt wurden. Kennst du solche Berichte auch?
Ja, tatsächlich ist es wahr, man Also die Leute von Schachtar denken, das ist der Verein, also jemand aus dem Verein, Sicherheitskraft aus dem Verein, der hatte die ganzen Listen, hat die weitergegeben, da waren Fotos, da waren Adressen gestanden und da wurden auch ein paar Leute so abgeholt dann. Und ich kenne Leute, die dann ja zweimal um das Haus rumgelaufen sind, bevor sie ja ins Treppenhaus gegangen sind, um sicher zu gehen, dass da wirklich niemand steht. Das sind ja keine Gerüchte, das ist tatsächlich wahr. Und das war vor allem bei Schachter der Fall, weil eben diese Listen rausgegeben wurden.
Welche Auswirkungen hatte das für diese Unruhen für den Fußball in Odessa? Ich glaube, da sind ja einige Spieler dann aus verständlichen Gründen auch gegangen, ne?
Ja, also zum einen natürlich die finanzielle Lage war nicht ganz klar im Land und die ganzen Oligarchen wollten auch nicht mehr so viel investieren, wenn das so alles unstabil ist. Und viele Spieler sind gegangen. Wie du sagtest, die Liga wurde immer weiter heruntergestuft. Am Ende waren es 12 Teams, weil eben nicht mehr so viele Teams das Niveau hatten, in der ersten Liga zu spielen. Viele haben sich aufgelöst. Es war, ja, es war ein Chaos. Es war, wenn du bedenkst, dass im Jahr 2013 die Stadionauslastung, die Zuschauerzahlen extrem hoch waren. Also nur als Beispiel, Schachter war über 40.000 im Durchschnitt, Metalist bei 30, Kiew, Odessa bei 20 irgendwas und das im Durchschnitt. Also wirklich gigantische Zahlen. Wurde das Fußball wurde immer unbedeutender. Das Niveau hat abgenommen, Spielniveau und aber auch ja, die Prioritäten der Bevölkerung wurden anders und dann waren wirklich schreckliche Zuschauerzahlen am Ende. Ja, Fußball spielte halt keine Rolle mehr.
Was man ja irgendwie auch gut nachvollziehen kann. Du hast gesagt, die Vereine sind verschwunden. Einer war Arsenal Kiew, der verschwunden ist, den man ja, der deswegen auch so bekannt ist, auch in Deutschland, weil es halt eine mehrheitlich linke Fangruppierung ist. Zumindest sind wir so wahr. Und wie ist die Situation des Vereins aktuell? Ich glaube, der ist wieder neu gegründet worden und letztendlich kämpfen, wenn ich das richtig genommen habe, die Fans Seite an Seite mit anderen Fangruppierungen aktuell im Krieg.
Ja, also die kämpfen im Krieg, das ist wahr. Was den Verein betrifft, der wurde wieder gegründet, aber hat sich wieder aufgelöst. Das ist schon ein paar Jahre her, dass es den wieder nicht mehr gibt. Aber ja, es ist eine besondere Szene gewesen, ja, für Ukraine, aber dennoch waren deren Ansichten ja, trotzdem ja, gut genug, um das Land zu beschützen.
Wenn wir dann, um die zeitliche Entwicklung des Fußballs in der Ukraine zu vervollständigen, müssen wir die beiden Turniere noch besprechen. Es gab 2016 eine EM-Teilnahme in Frankreich. Die Gruppe war Deutschland, Nordirland und Polen. Alle drei Gruppenspiele wurden verloren und man schied ohne Punkt und Tor als Gruppenletzter aus. Erstens nehme ich an, dass eine große Enttäuschung vorhanden ist und zweitens, ist das letztendlich eine Folge auch dieser Entwicklung mitgewesen?
Kann sein. Ich sag dir ehrlich, dass ich persönlich nicht so der Fan der Nationalmannschaft bin. Vielleicht, weil ich genügend viele Jahre in Deutschland verbracht habe
Wahrscheinlich, das
und
fährt ab.
hier die Nationalmannschaft keine Bedeutung spielt. Aber ich war bei ein paar Spielen der Nationalmannschaft, aber irgendwann merkte ich, dass ich also mit den Leuten, weil es haben angefangen, die Szenen, die wenig in Europapokal spielen oder ja, generell haben ja die Vereine weniger in Europa gespielt, außer Schachter und Dynamo die letzten Jahre, haben die sich angefangen, zur Nationalmannschaft zu fahren und sich groß zu präsentieren. Und ja, das wurde mir zu viel einfach. Also
Trotzdem musst du noch mal das Ergebnis von 2016 durfte trotzdem das Land ja, also wenn ich es richtig verstehe, ist gerade in der Ukraine spielt die Nationalmannschaft, Nationalstolz eine besondere Rolle. Und dann ist natürlich, wenn du bei so einem Turnier bist und da punkt- und torlos ausscheidest, dann dürfte das ja zumindestens ja eine gedrückte Stimmung gewesen sein.
ja, sicherlich. Also ich war auch, ich habe das schon verfolgt. Ich war auch der Meinung, man wird aus der Gruppenphase weiterkommen. Aber so ein Ergebnis habe ich auch nicht erwartet. Das ist wahrscheinlich die Entwicklung, das sagst du richtig, das ist schon etwas her. Ich kann es ehrlich gesagt nicht, mich nicht mehr so gut daran erinnern. Eigentlich bin ich schon so, dass ich in der ganzen Spieler, wer spielt und so weiter, da kenne ich mich gut genug aus, weil ich bei Transfermarkt seit 2008 die ukrainische Liga leite. Aber das habe ich jetzt irgendwie schon ja aus dem Kopf verloren, oder?
Das kann ich schon nachvollziehen. Ich muss dich trotzdem dann gleich nochmal auf 2021 ansprechen. Es ist etwas näher. Da gab es den Einzug ins Viertelfinale. Also Gruppendritter war man, konnte gegen Schweden gewinnen und Viertelfinale schied man dann gegen England aus. Das Fazit dieser Europameisterschaft dürfte eigentlich ein anderes gewesen sein.
Ja, definitiv. Man hat auch Schewtschenko wieder ja, gefeiert, wieder das Feiern angefangen, sage ich mal. Da wurde er wieder zum Nationalheld, sage ich mal. Das hat natürlich alle zusammengeschweißt. Also das hat man, die EM hat man in Ukraine definitiv verfolgt und
Ja, und dann zur aktuellen Situation. Wie hat dich die Nachricht vom, ja, direkten Beginn des Kriegsgeschehens erreicht?
Bin aufgewacht an dem Donnerstag, guck wie immer sonst auf mein Handy als erstes und da steht eine Nachricht von 5 Uhr von einem Freund in Odessa. Von Explosionen bin ich noch nie aufgewacht. Und das war für mich so okay und dann ging es gleich los, Nachrichten und ja, dann war konnte ich mich an dem Tag und folgenden Tagen wenig konzentrieren und das war die ganze Zeit gucken, die ganze Zeit telefonieren, chatten. Ja, man hat, also ich persönlich und ich denke, jeder hat dann Leute angeschrieben, mit denen man jahrelang keinen Kontakt hatte, ob alles okay ist und so weiter, wie man helfen kann. Ob sie weg wollen, also ja, die üblichen Fragen, ja, inzwischen übliche Fragen. Und so verbrachte ich die nächsten Tagen dann in dem Stress.
Hast du damit gerechnet, dass diese Situation passiert, oder war das für dich nicht vorstellbar?
Ich glaube, dass man einfach immer das Beste ho hofft. Und deswegen hat man das verdrängt. Also vor allem, wenn man Bezug zum Land hat, wenn man Verwandte, Freunde dort hat, dann verdrängt man sowas. Also wenn man aber jetzt rückwirkend schaut, was an Meldungen rauskam, dass die Geheimdienste denken, dass die Invasion stattfindet, das kommt ja nicht von ungefähr, also das wird ja nicht erfunden von Zeitungen, also vor allem von wichtigen Zeitungen, also bedeutenden Zeitungen. Deswegen war das schon abzusehen, aber man hat das verdrängt.
Du hast das Thema Hilfe angesprochen. Da höre ich ganz unterschiedliche Meldungen. Auf der einen Seite wird von großen ehrenamtlichen Engagement rund um diejenigen, die nach Deutschland flüchten, gesprochen. Und Nadja hatte das ja auch im vorherigen Podcast sehr positiv beschrieben. Ich höre dann aber auch teilweise, dass viele erschrocken sind, was Deutsche so spenden. Also dann lese ich dann eben, dass viele Ukrainer sagen, also wir haben Sachen zum Anziehen, wir brauchen nicht ausgetragene alte Sachen. Das hilft uns überhaupt nicht. Das ist kein sinnvolles Spenden und das erschließt sich auch irgendwann. Wie kann man denn wirklich helfen? Also ist diese Geldspende bei den Hilfsorganisationen, die dann eben vor Ort auch entsprechend das Geld anwenden können, ist das letztendlich das Richtige?
Tatsächlich ist es so, dass manche ja dubiose Vorstellungen haben, was den Leuten helfen kann. Beziehungsweise das macht man vielleicht dann mehr für sich selbst, diese alte Sachen entsorgen und ich habe was Gutes getan. Ich habe, weil ich auch selber helfe und beim Einpacken helfe, habe ich auch schon stinkende mit Haaren, ja, mit voller Haare Decken gesehen, also Haare von Hunden Decken gesehen, die so ungewaschen abgegeben wurden. Also ja, manche haben wirklich tatsächlich dubiose Vorstellungen, aber ich sag mal, Kleidung braucht man in Ukraine nicht. Kleidung brauchen die Leute, die hier ankommen. Also das ist als erstes wichtige Message. Keine Kleidung, zur Grenze fahren, braucht niemand. Also in Ukraine trägt man zum Teil bessere Kleidung als in Deutschland, weil darauf mehr geachtet wird als in Deutschland jetzt zum Beispiel. Also Kleidung ist vielleicht hier vor Ort besser aufgehoben, wenn die Leute ankommen, aber bitte nicht ja, sowas eben, was niemand mehr anzieht, was man selbst nicht mehr anziehen würde, weil es so alt ist, so abgeranzt ist. Ja, die Sachspenden betrifft, also in fast jeder deutschen Stadt gibt es einen ukrainischen Verein oder Ukraine-Gruppe Ukrainer. Das findet man auch schnell auf Facebook oder bei Google und die sammeln. Die schreiben auch, was die sammeln und man kann den Weg gehen, dass man über die lokale Gruppen, an die lokalen Gruppen sich orientiert. Falls man Geld spenden möchte, gibt es auch aktuell sehr viele Möglichkeiten. Diese lokalen Vereine haben auch Konten mit Sachspenden, dass die Spendenquittungen ausstellen. Es gibt aber auch Organisationen in Ukraine. Also das Angebot ist groß, da verliert man sich schnell tatsächlich. Es gibt auch, die ukrainische Armee hat auch eine eigene Seite eingerichtet, wo man spenden kann, auch also relativ unkompliziert. Also die Möglichkeiten sind da. Ich habe auch bei meinem Arbeitgeber eine Spendesammlung organisiert und da ist auch eine beachtliche Summe zusammengekommen. Die wir auch über meinen, ja, über den Verein hier in Franken dann in Sachspenden umwandeln und dann die Sachen dann zur Grenze transportieren. Und das ist alles schon wirklich gut organisiert. Da müssen auch die Spenden nicht groß in der Schlange stehen, denn man wird dann eskortiert, wenn man humanitäre Hilfe anmeldet und das wandert relativ unkompliziert ohne Staus dann ins Land.
Nun hat das Kriegsgeschehen eben auch direkten Einfluss, nicht nur, dass der Fußball gestoppt oder die Saison unterbrochen wird, sondern wir haben auch eben Sportler, die den Angriffen zum Opfer fallen. Da gehören auch zwei Fußballer dazu, die aktuell berichtet wird. Weißt du, wie die Situation auch der Stadien, also wenn man die Bilder aus Charkiw sieht, aus Kiew, kann man sich kaum vorstellen, dass die Stadien noch stehen. Weißt du da etwas? Also die Frage, die selbst wenn wie wir hoffen, so das Kriegsgeschehen so schnell wie möglich endet, ist doch auf lange Sicht der normaler Fußballbetrieb ja kaum denkbar, oder?
Also von Stadien her ist, wovon man sicher weiß, ist das Stadion in Tscherniw, das sehr stark zerstört wurde. Man hört aber auch von anderen Stadien, wobei ich keine Bilder gesehen habe davon. Also man findet keine Bilder. Was man auch gelernt hat bei dem Krieg, die Artillerie, das warnt die ukrainische Armee, nie sofort die Bilder posten, zum Beispiel. Weil die Artillerie, die gucken tatsächlich auch in sozialen Medien, was haben die denn getroffen? Haben die gut getroffen oder sollen die das korrigieren? Und wenn man solche Videos, Fotos aus der sehr aktuelle postet, dann hilft man ja, dem Feind das Feuer zu korrigieren und dann das richtige Ziel zu treffen. Deswegen sind Bilder werden nicht gleich, also man versucht nicht die Bilder gleich zu posten, sondern erst nach, wenn es sicher ist, dass da nichts mehr treffen kann. Ich habe noch von anderen Städten gehört, wie gesagt, aber nichts gesehen. Fakt ist, dass die Stadien, die in Bau waren, das sind drei Stadien der Erst Zweitligisten und dass die jetzt wahrscheinlich nicht fertig gebaut werden, weil wenn der Krieg zu Ende ist, wird man andere Prioritäten haben, um das Land aufzubauen und nicht die Stadien in erster Linie.
Es gibt ein weiteres Thema rund um die Situation Fußball und Krieg. Das ist Anatoli Timotschuk, der als Co-Trainer bei St. Petersburg arbeitet und sich nicht zum Krieg geäußert hat. Und der Verband hat ihm die Trainerlizenz entzogen und verboten, auf Lebenszeit in der Ukraine Fußball zu spielen. Für dich eine nachvollziehbare und richtige Entscheidung?
Ja, definitiv ist es die richtige Entscheidung. Wer in so einem Zustand, also wenn das Land in so einem Zustand ist, sich nicht positionieren kann, dem ist nicht mehr zu helfen. Tatsächlich, also selbst Leute, denen man das eher nicht eher zugetraut hat, dass sie sich nicht positionieren, dass sie sich auf russische Seite ja, stellen. Selbst die sind jetzt ganz klar pro-ukrainisch. Also ein Beispiel, wenn du Zenit ansprichst, ist der Jaroslav Rakitski, der auch schon einige Jahre bei Zenit gespielt hat, sicherlich gutes Geld da verdient hat, bei der Nationalmannschaft spielen, als er noch berufen wurde, also vor der Zeit bei Zenit, hat er nie die Hymne gesungen, hat sich immer abwertend gegenüber ukrainischen Bräuchen geäußert und der ist als erster recht schnell ist er dann, hat er seinen Vertrag aufgelöst. Ich meine, ist gerade in der Türkei, zumindest trainiert er mit. Ich weiß nicht, ob er schon unterschrieben hat.
Wir nehmen diesen Podcast am Tag auf, wo der FIFA-Kongress in Doha stattgefunden hat. Und zumindest zahlreiche Medienvertreter und Fans hofften, dass der nach den russischen Teams, die suspendiert wurden, der russische Verband suspendiert wird. Das ist natürlich nicht erfolgt. Und der FIFA-Präsident wird wie folgt zitiert: Schreckliche Ereignisse in der Ukraine, aber es gibt andere schreckliche Kriege woanders auf der Welt, die wir nicht vergessen dürfen. Wenn du so eine Relativierung hörst, glaubst du an die Kraft der Fußballgemeinschaft Russland als Aggressor auch wirksam im Prinzip auszuschließen, oder hast du da überhaupt keine Hoffnung an die FIFA und damit letztendlich die internationale Fußballgemeinschaft?
Also FIFA war schon immer dieses, ja, wir sind unpolitisch, Fußball ist unpolitisch. Also das ist nichts Neues, dass die Menschenrechtsverletzungen missachten, dass FIFA andere Prioritäten hat. Wiederum hat man auch über UEFA gedacht und UEFA hat jetzt, ja, anders reagiert, auch zum teilweise überraschend für mich, das fand ich. Im Vergleich dazu FIFA dann wiederum, ja, ist schon seltsam. Also, wenn das UEFA schafft, warum soll es FIFA nicht schaffen?
Letzte Frage an dich. Es geht ja gerade in den Kriegszeiten auch darum, Informationen zu prüfen, kritisch zu prüfen, welche einen übermittelt werden, ob sie über die sozialen Medien ist oder andere. Diejenigen, die sich über die Geschehnisse in der Ukraine, über den Fußball in der Ukraine informieren wollen, wo empfiehlst du ihnen sich, welche Plattform sollen sie nutzen?
Folgt mir. Nee, also prinzipiell Ich habe versucht, in Facebook die Seite ukrainischer Fußball aufzubauen, wobei ich die letzten ja, Wochen wenig Zeit dafür habe, weniger einen Kopf dafür habe. Prinzipiell, es gibt wenig englischsprachige Seiten, glaube ich. Also ich habe nie danach gesucht, weil ich eben auf Ukrainisch lese. Brauche ich das nicht. Aktuell selbst die ukrainischen Seiten, die über Fußball normal schreiben, also so, ich sag mal, das Kicker von Ukraine oder Sportbild von Ukraine, selbst die berichten aktuell auch vom Krieg. Also teilweise mit Fußballbezug, teilweise aber komplett losgelöst. Ja, ich sehe es schwierig, also was ich da empfehlen kann, weil ich vor allem als Muttersprachler lese ich Ukrainisches und da gibt's ja unterschiedliche Telegram-Kanäle. Telegram ist relativ beliebt in der Ukraine seitdem VK, also russisches soziales Netzwerk, vor mehreren Jahren verboten wurde. Wird viel über Telegram kommuniziert und da gibt's natürlich auch Kanäle, denen man ja vertrauen kann.
Ganz offensichtlich gibt es eine Facebook-Seite, die heißt Video du pflegst zum ukrainischen Fußball.
Der ist ukrainischer Fußball.
Und dann bleibt mir, Michael, nur ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen, dass du uns mit nach Odessa genommen hast und den Fußball in der Ukraine vorgestellt hast und dir viel Kraft zu wünschen und uns allen die Hoffnung, dass wir den Krieg so schnell wie möglich beenden können und endlich in Europa wieder Frieden haben und dass das Land alle Unterstützung bekommt, diese Schäden wieder aufzubauen und zu heilen.
Danke dir. Hoffen wir das Beste.
Sie wirken im Augenblick etwas gelähmt, die Bremer, vielleicht auch etwas geschockt durch den Rückstand. Dabei soll er den defensiven Part mimen. Norbert Meyer war das für diesen Schuss. Und Butava kam da nicht mehr richtig an den Ball heran. Aber immerhin eine erste Möglichkeit nach dem Rückstand der Bremer. Schöner Konter, klug angesetzt, Morozov gegen Schaaf. Und das 2-0. Oh, das haben sie ja perfekt gemacht. Eine Szene aus dem Fußballlehrbuch, meine Damen und Herren. Das war Alexander Schabakow. Herrlich gespielt. Das Mittelfeld mit ein, zwei Spielzügen überbrückt, wie immer über den gefährlichsten Mann im Team, über Oleg Borossow, der die Flanke hereingab, der herrlich gesehen hat, wie Schabakow mitgelaufen ist. Und der hatte dann überhaupt keine Mühe, den Ball zum 2-0 für Chernomorets Odessa einzuschieben.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.